Sydney. Ob die Reise beginnt oder endet, einen Besuch ist die Stadt allemal wert. Sie besticht enorm durch die vielen Strände und Waterfront Areas, durch schöne Parkanlagen und spannende Stadtteile, die alle ihren eigenen Charme haben. Ah ja, und obendrein gibt es auch noch die Postkartenmotive Harbour Bridge und Sydney Opera House zu bestaunen. In Sydney wird es einem also nicht fad, so viel ist klar. Aber wie lange solltet ihr eigentlich in der Stadt bleiben? Was solltet ihr euch genau anschauen? Und vor allem ganz wichtig bei Schrittweise Weltreise, wo gibt es gutes Essen? Das gibt es in der heutigen Folge, also bleibt dran.
Hallo und herzlich willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht.
Ja, hallo, willkommen zurück zur Australien-Serie. Ich habe es ja das letzte Mal schon angekündigt, zu Sydney gibt es diesmal eine eigene Folge, weil Sydney, wie gesagt, sehr sehenswert ist und wir doch fast eine ganze Woche in Sydney waren. Und hier kommt quasi mein Best-of und mein Recap über die Stadt. Die erste dringliche Frage, die sich wahrscheinlich schon mal aufdrängt, ist, wo soll man in Sydney bleiben? Das hängt ein bisschen davon ab, was einen interessiert, wie immer. Grundsätzlich kann man natürlich sich aussuchen, ob man in einem Hotel, in einem Hostel oder Airbnb unterkommen möchte. Da, wer jetzt schon die letzten Folgen gehört hat, da ihr vielleicht schon wisst, dass Australien recht teuer ist, haben wir uns auch gegen ein Hotel entschieden, weil die Hotels doch recht kostspielig sozusagen sind. Entsprechend haben wir Hostel und Airbnb in die nähere Auswahl genommen und es wurde dann schlussendlich ein Airbnb. Prinzipiell von der Location, wo ihr am besten bleiben sollt in Sydney, wie gesagt, hängt sehr von eurem Interesse ab. Es gibt zum Beispiel den Stadtteil Manly oder irgendwo in der Nähe von Bondi Beach, also Bondi oder North Bondi. Das sind so richtige Strand- und Beach-Gegenden in der Stadt. Also wenn einen das eher reizt, dann kann man dort bleiben. Wer eher im Zentrum sein will, da ist alles in der Nähe der Royal Botanical Gardens sehr nett. Generell sind auch die Royal Botanical Gardens sehr cool. Die sind nämlich auch mehr oder weniger am Weg gelegen zum Sydney Opera House. Sehr empfehlenswert. Und gerade an heißen Tagen sind diese Botanical Gardens vergleichsweise sehr kühl und man kann gut im Schatten spazieren gehen, was sehr, sehr angenehm ist. Auch zu empfehlen ist der Stadtteil Darlinghurst. Dort sind wir untergekommen, da waren wir in einem Airbnb. Und auch Darlinghurst würde ich jetzt mal eher in Richtung Zentrum sozusagen anordnen, jetzt von der Location her. Wir hatten jedenfalls kein Problem, zur Opera zu kommen oder zu den ganzen Fähren und so weiter, die im Zentrum angesiedelt sind. Wir sind tatsächlich mehrere Male einfach von unserem Airbnb in Darlinghurst in der Früh zum Opera House gejoggt. Also das haben wir gleich quasi mit unserer Sporteinheit verbunden. Ich glaube, das waren so 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück, wenn man gemütlich läuft. Und dazwischen sind wir auch spaziert, klarerweise, weil es war brütend heiß zu der Zeit in Sydney. Aber das geht auf jeden Fall. Und wenn man gut im Stechschritt unterwegs ist, schafft man es vielleicht auch schneller. Wir sind natürlich immer mal wieder in den Royal Botanical Gardens stehen geblieben und haben uns ein bisschen was angeschaut. Also ja, prinzipiell, je nachdem, was einen interessiert, nochmal zur Wiederholung. Also wenn einen Strand interessiert, ist alles in Manly oder in der Nähe von Bondi Beach super. Und fürs Zentrum ist alles rund um die Royal Botanical Gardens sehr zu empfehlen. Die nächste Frage ist wahrscheinlich, wenn man sich mal irgendwie entschieden hat, wo man ungefähr bleibt, ja, wie komme ich denn dann rum in Sydney, damit ich die anderen Stadtteile auch noch sehe? Prinzipiell ist das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in Sydney sehr groß. Es gibt Busse, Bahnen und vor allem Fähren und das ist das Besondere an Sydney. Die Stadt ist nämlich aus mehreren kleinen sozusagen Halbinseln zusammengesetzt. Das hat durchaus seinen Charme. Man hat irgendwie ständig das Gefühl, das Meer ist nicht weit und es ist überall irgendwie ein Strand oder eine kleine Marina. Aber es ist natürlich auch ein bisschen umständlich. Also wenn du dann zum Beispiel nicht die letzte Fähre von Manly nach Circular Quay im Zentrum erwischt und die fährt übrigens, glaube ich, schon um 17 oder 18 Uhr, also relativ früh, dann bist du quasi darauf angewiesen, dass du dir ein Uber oder ein Taxi nimmst und oder einen Bus zum Beispiel und da kannst du dann gut mal eine Dreiviertelstunde bis Stunde einrechnen, bis du da quasi über diese Halbinsel-Zungen, Landzungen quasi zurück ins Zentrum kommst. Das heißt, Zeitmanagement und diese ganzen Pläne im Hinterkopf zu haben, wann quasi die letzten Fähren zum Beispiel fahren und so weiter, das ist sehr, sehr wichtig. Prinzipiell funktioniert das System der Öffis in Sydney relativ einfach. Man kann sich eine Opal Card kaufen, ähnlich wie in London mit dieser Karte für die Öffis. Kann man das eben auch in Sydney machen. Man kann sie sich mehr oder weniger bei allen größeren Verkaufsstellen holen oder sogar auch im Internet vorab bestellen. Was aber auch sehr angenehm ist für alle, die das jetzt irgendwie nicht extra machen wollen, weil sie wissen, dass sie vielleicht nur ein, zwei Tage in Sydney sind. Man kann auch mit der Kreditkarte oder, also wenn die Kreditkarte so eine NFC-Funktion hat, kann man auch damit direkt quasi seine Fahrten zahlen. Wichtig ist aber immer, Karte draufhalten, wenn man einsteigt und die Karte wieder draufhalten, wenn man aussteigt. Ansonsten zahlt man quasi den Tagestarif oder ähnliches, wurde mir erklärt. Wir, muss ich ehrlich sagen, haben kaum Öffis in Sydney genutzt. Wir sind extrem viel zu Fuß gegangen und haben dadurch die Stadt wirklich gut erkunden können. An manchen Stellen, muss ich aber sagen, war es ein bisschen ein Fail. Wir haben irgendwie uns gedacht, dass das auf der Karte gar nicht so weit aussieht und im Endeffekt sind wir dann bei 40 Grad einfach 2 Stunden die Stadt abgegangen und Sydney ist jetzt nicht auf einem komplett ebenen Grund sozusagen erbaut worden, sondern wer schon mal in San Francisco war, der kennt diese hügelige Struktur der Stadt. Das heißt, man geht irgendwie 2 Blocks und dann geht es plötzlich wirklich recht steil bergauf, dann ist man irgendwie oben und dann geht es wieder steil bergab und dann wieder 2 Blocks normal und dann geht es wieder bergauf und bergab. Und es ist nicht ganz so schlimm in Sydney, aber Sydney ist jetzt quasi nicht bretteleben wie das Burgenland. Alle Österreicher wissen, was ich meine, sondern da geht es schon auch bergauf und bergab. Und wenn es dann 40 Grad hat und du 2 Stunden irgendwie durch irgendwelche Nachbarschaften pilgerst, nur um zum Bondi Beach zu kommen, macht das nicht sonderlich viel Spaß, muss ich sagen. Insofern checkt mal die Öffis aus. In unserem Fall wäre dieser eine Gewaltmarsch von 2 Stunden echt nicht notwendig gewesen, weil ein Bus genau diese Linie gefahren wäre. Sind wir auch erst später drauf gekommen, muss ich sagen. Aber ja, also die Öffis sind da, also nutzt sie und seid nicht so blöd wie wir in Wirklichkeit. Der nächste Punkt wie immer ist, was solltest du in Sydney eigentlich anschauen? Und da kann ich echt mal sagen, irgendwie Sydney bietet alles. Also von den Must-Sees wie die Oper, die Harbour Bridge, die Botanical Gardens, über die verschiedensten Architekturstile in den unterschiedlichsten Vierteln. Es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, Strände zu erkunden, eben allen voran Bondi Beach. Gehen wir vielleicht gleich mal zum Bondi Beach über, weil das ja irgendwie so eine Institution und so ein Must-See eigentlich in Sydney ist für alle, die so ein bisschen am Beachlife interessiert sind. Wir waren am Bondi Beach, der war natürlich gesteckt voll und das Witzige ist, also ich habe mir den Bondi Beach eigentlich so vorgestellt wie so ein wirklich ewig langer, kilometerlanger weißer Sandstrand, wo natürlich viele Leute sind, aber extrem großer Strand, extrem schönes Wasser, wo die Surfer den Wellen irgendwie trotzen. Und in Wirklichkeit ist dieser Strand eigentlich gar nicht so groß. Also es werden schon irgendwie 2 Kilometer Strandlänge sein, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Das hat mich ein bisschen, nicht schockiert, aber ein bisschen enttäuscht irgendwie, weil ich mir gedacht habe, das ist viel größer, aber es ist eigentlich ein vergleichsweise kleiner Strand, vergleichsweise vor allem zu all den anderen Stränden, die man zum Beispiel an der australischen Südküste so vorfindet, die fast menschenleer sind, wunderschön und wirklich sauber. Und Bondi Beach würde ich jetzt auch nicht zu den saubersten Stränden zählen, muss ich sagen. Es ist nicht wahnsinnig verdreckt durch den Menschen, aber es ist einfach, es wird wahnsinnig viel Seegras und Zeug angespült. Der Wellengang, die Strömung dort ist sehr, sehr heftig. Es sind wirklich konstant die Rettungsschwimmer da und warnen, dass man da nicht schwimmen gehen sollte oder so. Also rein, es ist eigentlich ein reiner Surferstrand. Was die Leute, die nicht surfen, dann dort machen, ist im Prinzip ein paar Meter ins Wasser gehen, bis das Wasser irgendwie zur Hüfte reicht und dann lustig Wellen hupfen sozusagen. Also wirklich schwimmen kann man dort nicht, sollte man auch nicht, wird man auch gleich einmal abgemahnt. Zumindest an dem Tag, wo ich dort war, der Wellengang war ziemlich heftig und die Leute haben halt Wellenhupfen veranstaltet. Wer in Bondi aber was Besonderes machen will, der geht ins Iceberg und zahlt dort einen kleinen Betrag. Und dann kann man dort in diesem bekannten Sportpool, der direkt ins Meer, in die Felsen gebaut ist, schwimmen gehen. Der Betrag ist tatsächlich nicht so hoch, irgendwas zwischen 5 und 10 Dollar. Also es ist absolut okay. Wir sind dann nicht reingegangen, weil ich wollte an den Beach gehen. Im Nachhinein betrachtet habe ich mir gedacht, es hätte gereicht, ein Foto vom Beach zu machen und ins Iceberg zu gehen und dort im Pool ein bisschen abzuchillen und von dort den Bondi Beach anzuschauen. Das ist nämlich gleich quasi, wenn man mit dem Blick aufs Meer gerichtet am Bondi Beach steht, ist es am rechten Rand des Bondi Beach ist das Iceberg angesiedelt. Ja, wer sonst noch Lust hat auf Schwimmen in Sydney, da kann ich einen kleinen sozusagen Hidden Gem vorstellen. Und das ist der McCallum Seawater Pool am Cremorne Point. Dort kommt man am besten mit der Fähre hin. Wir sind dann dort nicht hingefahren, weil uns dann irgendwie die Zeit ausgegangen ist. Wir hatten ja 4 Wochen Australien insgesamt, waren zwar fast eine Woche in Sydney. Allerdings hatten wir natürlich noch super viel vor im Sinne von, wir wollen noch viel einkaufen, wir wollen noch irgendwie Mitbringsel besorgen und so weiter, und dann hat sich diese Fahrt zum McCallum Seawater Pool nicht mehr ergeben. Aber das soll extrem nett sein. Das ist quasi eingebettet in einen Park und dort gibt es einen öffentlichen Meerwasserpool, und von dem aus kann man auch so die Stadt quasi sehen, weil es wieder auf so einer Halbinsel erbaut ist. Also sehr, sehr nice. Dort könnte man hinfahren, wenn man noch mehr Lust auf Schwimmen hat, und dort kann man dann eben auch wirklich ein paar Bahnen schwimmen und nicht nur Wellen hupfen wie am Bondi Beach. Ja, und der nächste Tipp ist für alle, die vielleicht im Landesinneren dasselbe Pech hatten wie wir. Wir haben nämlich auf unserer gesamten Reise durch Australien keine Koalas gesehen. Und das liegt es hat viele Gründe. Einerseits, wir waren natürlich viel im Outback, wo wenig Eukalyptus wächst. Insofern waren dort natürlich keine Koalas. Aber auch in den eigentlichen Eukalyptusgebieten, gibt es ja einige auch entlang der Great Ocean Road, haben wir eigentlich gehofft, Koalas zu sehen. Aber die Koala-Population in Australien ist ja enorm geschrumpft, und auch durch die Buschfeuer sind extrem viele Koalas ums Leben gekommen und dadurch ist die Population weiter gesunken. Das heißt, die Chance, einen Koala in Australien zu sehen, ist absurderweise relativ gering. Ne? Stellt man sich irgendwie anders vor, wenn man dorthin fährt. Aber Kangaroos en masse, Koalas not so much. Und weil wir irgendwie auf unserer Bucketlist noch hatten, wir wollen einen Koala sehen, sind wir dann vor lauter Verzweiflung in Sydney eben am Schluss unserer Reise noch in den Taronga Zoo Sydney gefahren, um uns dort Koalas anzusehen. Das heißt, wer im Landesinneren keine Chance hatte, Koalas zu sehen, so wie wir, dem kann ich das sehr ans Herz legen. Der Taronga Zoo ist auf einer eigenen, wieder mal Halbinsel angesiedelt. Man fährt dort mit der Fähre vom Circular Quay hin. Der Zoo an sich, also der Zoobesuch an sich, ist jetzt nicht wahnsinnig billig. Ich möchte jetzt keine genauen Preise sagen, weil das auch immer saisonabhängig ist, aber es ist nicht günstig in dem Sinn. Also das kostet schon ordentlich. Das heißt, man sollte, wenn man das macht, sich auch idealerweise gleich den ganzen Tag dafür einplanen, damit man so viel aus diesem Zoobesuch machen kann, wie eben möglich, um das Geld so richtig auszunutzen. Der Zoo ist auch richtig groß, also da kann man schon auch einen ganzen Tag gemütlich verbringen. Es gibt Koalas, Kangaroos, dann gibt es ein ganzes, einen Terrariumbereich, wo dann eben diese ganz gefährlichen Tiere, in Anführungsstrichen, wie die Funnel-Web-Spider, also die Trichternetzspinne, die im Sydney-Raum ja als das tödlichste und gefährlichste Tier gilt, das kann man dort sehen. Genau, also wichtig ist hier einfach nur den ganzen Tag einplanen, wenn man diese Investition sozusagen in diesen Zoo macht. Und dann kann man da gut den ganzen Tag verbringen. Und es zahlt sich aber durchaus aus. Also es gibt natürlich, ne, also die Klassiker, die es bei uns auch in den Zoos gibt, aber eben auch speziell Tiere, die es vielleicht nur in Australien, Neuseeland, im asiatischen Bereich gibt und so weiter. Es ist einfach mal ein ganz anderer Blick auf Zootiere irgendwie. Und man sieht da ganz spannende Arten. Ja, und die letzte Empfehlung in puncto, was sollte ich machen oder mir anschauen, betrifft so ein bisschen die Einkaufsgegenden in Sydney. Das empfehle ich euch vor allem, weil das irgendwie auch ein Fokus von uns war. Wir haben eigentlich 3 Wochen in Australien überhaupt nichts konsumiert oder nichts eingekauft, keine Mitbringsel, gar nichts. Aber in Sydney war dann eben, haben wir uns entschlossen, okay, wir schauen jetzt bewusst nach Mitbringseln, aber auch für uns selber irgendwie was, weil nach 4 Wochen Sommer, als es bei uns Winter war, hatten wir wahnsinnig Lust auf Sommerkleidung und Beachlife. Schiff und so. Und ja, da habe ich mich dann eingedeckt. Und bezüglich guten Einkaufsgegenden kann ich euch empfehlen, die Gegend westlich der Royal Botanical Gardens, zum Beispiel auf der George Street. Dort gibt es nicht nur die großen Ketten wie Zara und H&M und ähnliches, sondern eben auch australische Ketten, wie zum Beispiel Surf, Ski and Dive heißt das Geschäft. Fand ich sehr, sehr cool. Da gibt es besonders viele, einerseits australische, aber andererseits auch Surfmarken, mit sehr viel, also nicht nur Surfkleidung, sondern eben auch anderer Casual Wear. Und das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten, wer Interesse hat an lokalen Boutiquen, lokalen Designern, coolen Labels, ein bisschen so Hipster-Style, dem kann ich die Gegend um Paddington Markets empfehlen, vor allem auf der Oxford Street. Und da gibt es auch den Paddington Market sozusagen. Der hat aber nur am Samstag offen, also macht nicht denselben Fehler wie wir. Wir waren unter der Woche dort und haben uns dann gewundert und dann erst rausgefunden, dass Paddington Markets erst am Samstag, also nur am Samstag offen hat. Und ja, das ist ein Riesenmarkt sozusagen, den kann man sich anschauen, ist auch sehr gehypt durch die Bank bei Locals, aber auch bei Touristen. Und ja, wir haben uns dann eben unter der Woche auf die Oxford Street beschränkt und sind dort die ganzen lokalen Labels und Designer durchgegangen. Und das ist schon sehr cool. Also ich habe dann auch was gefunden. Es ist natürlich alles ein bisschen mehr pricey als jetzt bei Zara oder H&M, aber im Endeffekt, es geht ja auch darum, ne? Also es sind ja lokale Hersteller, die halt auch ihre Kleidung und ihr speziell sehr viel so Athleisure Wear gibt es dort, also so Sportzeug, so mit so einem Touch Bondi Beach irgendwie dabei. Und die fertigen das halt auch dort, die designen das dort, die produzieren das dort. Das heißt, es ist natürlich auch ein bisschen teurer. Aber dafür hat man ein schönes Andenken und was Spezielles, was bei uns in Europa dann vielleicht auch gar keiner hat. Also für alle Shopping-Begeisterten Oxford Street und dort die kleinen Boutiquen. Generell in Paddington gibt es auch super viele nette kleine Cafés und Bistros und Restaurants. Es ist einfach wahnsinnig nett, dort rumzuflanieren, ein bisschen in die kleinen Gassen hineinwandern. Auch die Häuser, also die Reihenhäuser, die dort stehen, sind extrem entzückend. Also es zahlt sich absolut aus, sich dort mal irgendwie einen Nachmittag oder Vormittag zu nehmen, ein bisschen durchzuspazieren, ein bisschen zu flanieren, sich in ein Kaffeehaus zu setzen. Super nett. Ja, und dann gibt es noch einen extra Tipp für alle, die Sydney zum Schluss machen sozusagen ihrer Reise und dann auch von dort wieder zurückfliegen. Es ist ja meistens so, dass man eben in der Früh auschecken muss und wenn man Pech hat, geht der Flieger aber erst am Abend. Das heißt, man müsste theoretisch mit dem ganzen Gepäck den ganzen Tag irgendwie verbringen. In Hotels hast du das Problem nicht, weil du kannst ja dein Gepäck normalerweise bei der Rezeption noch aufgeben. Aber sobald du ein Airbnb hast, ist das oft ein bisschen schwieriger. Und wir haben dir die Empfehlung von unserer lieben Airbnb-Hostess bekommen, dass wir doch einfach bei Stasher.com uns anmelden sollen. Das ist eine Plattform, die ich kannte sie bis jetzt eben nur in Australien, die in Australien quasi sich um Gepäck von Touristen kümmert. Das heißt, bei dieser Plattform melden sich Hotels an, die quasi gewillt sind, das Gepäck zu beherbergen. Man zahlt dann eine kleine Gebühr für den ganzen Tag, bringt in der Früh zum Beispiel zu diesem einen ausgewählten Hotel, das halt gerade in der Nähe ist und bei Stasher mitmacht, bringt das Zeug hin. Die Zahlung ist schon vorher über PayPal oder Kreditkarte erfolgt und am Abend kann man es dann wieder abholen oder wenn man das eben auch braucht. Das Einzige, was man sagen muss, ist, wann man circa das Gepäck wieder abholen wird. Und das war extrem bequem, weil das war ein kleines Hotel, das einmal um die Ecke von unserem Airbnb war. Dort haben wir unser Gepäck hingegeben und hatten dann echt noch einen schönen, angenehmen Tag ohne Reiserucksack, ohne Wanderrucksack sozusagen am Rücken. Also das kann ich sehr empfehlen. Stasher.com. Und da schließe ich gleich noch an mit einem zweiten Tipp. Es war ja irrsinnig heiß in Sydney und wir haben in der Früh das Gepäck dorthin gebracht, haben aus dem Airbnb ausgecheckt und wussten dann, um Gottes Willen, okay, wir haben jetzt gute 8 Stunden noch in dieser Stadt vor uns und werden da rumwandern in der Hitze. Wir werden extrem verschwitzt sein und müssen dann am Abend den wahnsinnig langen Rückweg nach Österreich antreten. Und da können wir dann ja nicht mehr duschen im Flugzeug, ne? Also wie machen wir denn das? Und was wir dann gemacht haben, war, wir wussten das ja schon am Vortag und haben uns Badezeug eingepackt und auch unser Duschzeug und sind einfach in ein öffentliches Hallenbad gefahren. Sehr empfehlenswert in der Nähe der Royal Botanical Gardens übrigens der Cook Philip Park Pool. Der Eintritt dort kostet ca. $10 für ich glaube sogar den ganzen Tag. Dort waren wir ein bisschen schwimmen, ein bisschen im Whirlpool und dann natürlich duschen und Haare waschen und Haare föhnen und das war optimal. Dann waren wir dort fertig und sind einfach zurück zu unserem Stasher-Hotel gegangen, haben unser Gepäck geholt, waren frisch geduscht am Flughafen und sind frisch geduscht abgeflogen, was extrem angenehm war. Das heißt, ich war wahnsinnig begeistert von unserer Lösungsorientiertheit in dem Fall. Das heißt, ich kann euch das absolut empfehlen. Das war der Cook Philip Park Pool. Und ja, ist jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass das einer Therme gleichzusetzen ist. Also es hat nicht so diesen Organ-Wellness-Aspekt. Es ist eher eine Art Sportpool mit kleinem Physiobereich daneben, wo so ein bisschen ein Whirlpool ist, wo man reingehen kann. Ja, und für $10, muss ich ehrlich sagen, war das herrlich. Haben wir noch ein bisschen rumgechillt und dann waren wir duschen und das war optimal. Also absolute Empfehlung. Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, okay, das klingt ja alles super, aber wie lange soll ich jetzt wirklich in Sydney bleiben? Sie hat es am Anfang versprochen und noch immer nichts gesagt. Da gebe ich euch jetzt eben gleich den Tipp für die Länge eures Aufenthalts. Wir waren, wie gesagt, knapp eine Woche in Sydney und wir konnten uns wirklich die ganze Woche durchaus sehr gut beschäftigen. Für alle, die aber vielleicht nur das Open House und Bondi Beach sehen wollen, die einfach so, ja, ein, zwei, drei wichtige Dinge abklappern wollen, da muss ich echt sagen, da reichen dann sicherlich auch 3 Tage. Es ist eine reine Interessensfrage. Sydney hat genug zu bieten, um dorthin zu ziehen, meiner Meinung nach. Es ist eine Metropole mit wahnsinnig viel Lebensqualität. Aber ja, wenn man nur Tourist ist, dann hängt es wirklich stark vom Interesse ab. Wenn man einfach die Postkartenmotive abklappern will, wie gesagt, reicht auch ein kurzer Aufenthalt von 3 Tagen. Ansonsten für alle, die ein bisschen mehr sehen wollen, ein bisschen in die Gassen reinschauen wollen und hinter die Fassaden schauen wollen sozusagen, denen empfehle ich schon eine Woche. Ja, und jetzt zur letzten und allerwichtigsten Kategorie bei Schrittweise Weltreise. Es geht jetzt ums Essen. Was soll bzw. kann man denn in Sydney gut essen? Prinzipiell Australien, muss ich sagen, ich habe dort nie was Schlechtes gegessen. Habe ich auch schon, glaube ich, in den anderen Podcasts erwähnt. Was ich aber sehr empfehlen kann, ist unsere Liste sozusagen der Restaurants, die wir uns im Vorhinein auch durch Bewertungen rausgesucht haben. Wir haben nicht alle davon besuchen können, weil uns einfach echt die Zeit ausgegangen ist. Aber ich werde es euch trotzdem vorstellen und auch dazu sagen, wo wir waren und wo wir nicht waren. Also das erste war Bear Grill on Burke. Dort gibt es wahnsinnig gute Burger und extrem gute Pommes. Also wer irgendwo in der Nähe dieses Lokals ist, sollte dort auf jeden Fall einkehren, sei es jetzt zum Mittagessen oder zum Abendessen. Wir waren irgendwie mal am frühen Abend einfach dort nach einem Stadtgewaltmarsch. Ich glaube, es war sogar am Tag nach dem Bondi Beach. Da waren wir ziemlich fertig und haben echt gut einen Burger vertragen können und der war wahnsinnig lecker. Foto folgt übrigens auch, extrem nette Leute dort auch. Man kann draußen sitzen oder drinnen, je nachdem, ob man AC möchte oder nicht. Preise sind absolut okay, australische Verhältnisse aber absolut okay. Bier dazu war auch extrem lecker, also absolute Burger-Empfehlung meinerseits. Der zweite Punkt betrifft mal generell den Supermarkt und man sollte definitiv keinen Supermarkt in Australien auslassen. Also ich bin ja ein Mensch, ich liebe es ja in anderen Ländern in den Supermarkt zu gehen und zu schauen, was es dort so gibt und was es dort vielleicht für andere Sorten von Dingen gibt, die es bei uns gibt. Aber ne? Und ja, in Australien wirst du halt völlig geplättet, weil es gibt natürlich wahnsinnig viel, das es bei uns gibt oder fast alles, was es bei uns gibt, gibt es natürlich in Australien nicht und dafür haben die halt ihre Eigenkreationen von und ihre eigenen Interpretationen von guter Schokolade, guten Keksen, guten Chips, wie auch immer. Und es ist extrem spannend, sich dort durchzukosten. Sehr, sehr empfehlenswert aus dem Keksregal allerdings. Bitte, unbedingt, wer in Australien ist und gerade auch in Sydney, muss sich eine Packung Tim Tams kaufen. Und Tim Tams kosten wahnsinnig leckere Kekse. Und ich bin jetzt noch immer heartbroken, dass ich meine volle Packung Tim Tams im Kühlschrank, im Airbnb vergessen habe. Eigentlich wollte ich das einpacken und mitnehmen. Jetzt habe ich keine Tim Tams. Toll, macht das nicht. Aber kostet auf jeden Fall Tim Tams. Super lecker, wirklich. Gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Varianten. Ich würde würde euch aber die ganz klassische Variante empfehlen, einfach nur Schoko und Keks oder vielleicht noch die Double Coated, also wo dann noch mehr Schoko drauf ist. Extrem lecker. Es gibt es auch noch mit Karamell, mit Erdbeer und so weiter. Da könnt ihr dann gerne im zweiten Schritt quasi euch hinauswagen. Mir haben alle Varianten nicht so gut geschmeckt, sondern wirklich so der klassische Tim Tam Keks, einfach Schoko und Keks war extrem gut. Ansonsten kann ich euch auch noch empfehlen, Sour Squirms zu suchen. Also in der Gummiwarenabteilung gibt es ein weißes Päckchen mit Sour Squirms heißen die. Das sind so Gummiwürmer, die sind extrem lecker. Auch absolute Empfehlung von mir. Und unbedingt, wer in Australien ist und das vielleicht nicht schon irgendwo gekostet hat, sollte es spätestens dort machen. Kauft euch eine, wenn ihr es noch nicht wisst, ob es euch schmeckt, eine kleine Packung von Vegemite. Vegemite ist im Endeffekt ein Brotaufstrich aus Hefeextrakt. Schaut aus wie Nutella, nur glänzt es mehr. Und schmeckt überhaupt nicht wie Nutella. Also für alle, die glauben, dass das süß ist, ziemlich das Gegenteil. Es ist das salzigste und im Nachgeschmack ein bisschen bitterste, was ihr wahrscheinlich jemals gegessen habt. Ich persönlich liebe Vegemite. Ich bin nämlich halb Schweizerin und in der Schweiz gibt es zwar nicht Vegemite, sondern Senovis und die beiden sind sich sehr, sehr ähnlich. Es gibt dann auch noch eine dritte Variante. Ich glaube in Neuseeland oder bei den Engländern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar Marmite. Also diese drei Aufstriche sind sozusagen relativ ähnlich, sind alle aus Hefeextrakt, ist prinzipiell relativ gesund, hat super viele Vitamine auch drin. Man sollte natürlich nur nicht zu viel davon essen, weil es ist extrem salzig. Ja. Aber Empfehlung, einfach ein Brot oder einen Toast toasten, dann ein bisschen Butter drauf und dünn Vegemite draufstreichen, das ist das Beste. Probiert es aus. Ja, und jetzt kommen noch zwei Empfehlungen, wo wir eben nicht waren, aber eigentlich die ganze Zeit hin wollten und es leider nicht mehr geschafft haben, aber vielleicht schafft ihr es ja noch. Das erste ist Philips Footy, geschrieben wie Philipp und dann wie Foot, also wieder Fuß und dann ein E hinten dran. Also Philips Footy, das ist ein Lokal ziemlich im Zentrum angesiedelt. Dort kann man sich aus einer Vitrine für alle Nicht-Vegetarier da draußen oder wie heißt das? Fleischesser da draußen, die können sich jedenfalls zum Beispiel ein Steak aus der Vitrine aussuchen und das dann unter Anleitung eines Experten vom Koch sozusagen am Grill perfekt grillen. Einem wird erklärt, wie man das machen muss und dann gibt es auch noch ein Beilagenbuffet, das dann dabei ist. Da wollten wir voll gerne hingehen, haben es aber leider nicht mehr geschafft, also vielleicht probiert ihr das aus. Und dann eigentlich auch noch ganz wichtig, aber das war für uns kein Fokus in Sydney, weil wir ja schon in Melbourne waren und überall an der Küste auch auf so Fischmärkten waren, der Sydney Fish Market. Dort gibt es dann nämlich für alle, die vorher noch keine australischen Austern probiert haben, dort gibt es dann nochmal die Möglichkeit, Austern zu kosten. Die gibt es dann, glaube ich, 12 Stück für 18 Dollar oder so, also das ist irgendwie so ein guter Preis. Also das ist sicherlich auch sehr spannend, aber wir hatten dann zu dem Zeitpunkt wirklich schon den ganzen Fisch, den es in Australien gibt, glaube ich, schon zuvor gegessen gehabt und dadurch war das kein Fokus von uns. Aber der soll auch sehr beeindruckend sein, also Sydney Fish Market. Und der letzte Punkt, und das fand ich einfach extrem interessant als kleiner Foodie, der ich bin. Wir haben es leider nicht so weit rausgeschafft, aber wer dort irgendwie in die Nähe kommt, gebt mal bei Google Maps ein Peanut Butter Bar. Dort gibt es, haltet euch fest, für alle Erdnussbutter-Fans, tief einatmen und jetzt ausatmen. Es gibt dort Erdnussbutter on tap. Das heißt, da kommt aus einem Hahn Erdnussbutterflüssig raus und da kann man sich so viel auf sein Dessert drauf leeren, wie man möchte. Fand ich ein extrem spannendes Konzept. Wollte ich ausprobieren. Wir haben es dann nur leider nicht mehr dorthin geschafft, weil das ist nicht wirklich im Zentrum. Deswegen sage ich auch, schaut mal auf Google Maps, wo das ist. Und wenn ihr gerade in der Nähe seid, probiert es vielleicht mal aus. Also ich fand das extrem spannend und fand es auch sehr schade, dass wir es nicht hingeschafft haben. Also an gutem Essen mangelt es weder in Sydney noch in ganz Australien, sage ich euch. Ich glaube, das habt ihr jetzt auch in den letzten Folgen und spätestens heute auch mitbekommen. Zusammenfassend kann ich sagen, wer sich die Frage stellt, soll ich Sydney auf meiner Australienreise auslassen, ist die klare Antwort, nein, bitte, bloß nicht. Gerade als Start- oder Enddestination auf deiner Reise ist die Stadt super, man kommt ein bisschen runter und kann die Lebensqualität einer wirklich entspannten Weltmetropole genießen und das ist schon was Besonderes. Wenn ihr noch Tipps zu Sydney habt oder Fragen zu Sydney, dann könnt ihr die gerne auf meinem Instagram-Kanal schrittweise.weltreise kommentieren. Dort sind nämlich ab jetzt die Eindrücke von Sydney zu finden. Ich werde ab heute und auch die nächsten Tage immer wieder die passenden Fotos zu den Dingen, die ich euch erzählt habe, posten. Und damit sage ich euch vielen Dank fürs Dabeisein. Spread the love, empfiehlt Schrittweise Weltreise gerne auch anderen Reisehungrigen und ich freue mich mit euch aufs nächste Mal. Ciao!